Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Edenhoferin. Glaube, Liebe, Hoffnung aus Berlin. Ein Podcast aus katholischer Sicht, nicht im engen Sinn des Club-Katholizismus, sondern gemäß des griechischen Adjektivs, gemäß allen. Also der Versuch zu erklären, was unsere Tradition so im Sinn hat, mit Blick darauf, was heute Themen von Menschen sind. Und ich habe heute die Freude, mit Ulrike Stressner hier zu sitzen. Und wir haben auch Berlin heute nach Potsdam verlagert, was fast legitim ist. Wir leben beide hier um die Ecke. Ganz herzlich willkommen, liebe Ulrike.
Hallo Annette. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich mit dir hier sein darf.
Ja, ich bin sehr happy, dass du kommst. Du hörst auch manchmal unsere Folgen. Und im Moment ist ja ein Wechsel. Früher hat Wiebke Balster immer mit moderiert. Und meine neue Mitarbeiterin, die findet sich erst noch ein. Sonst wäre die heute auch dabei gewesen. Jedenfalls ist es sehr schön, dass du da bist. Wir haben heute das Thema Trennungskompetenz, eine geistliche Tugend. Und bevor ich mich jetzt hier verstricke, sollte ich noch sagen, wer ich bin. Annette Edenhofer bin ich nämlich, weil sonst werde ich immer vorgestellt. Und ich habe die Professur für Religionspädagogik an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin. Und wie gesagt, deshalb dieser Funk aus katholischer Sicht. Und Ulrike, du bist aus meiner Sicht eben eine, ja, erwählte Gesprächspartnerin. Wir sind beide katholisch. Wir bewegen uns hier auf dem Pflaster in Potsdam in der Großpfarrei Allerheiligen am Standort Peter und Paul. Und wir freuen uns aus Liebe zu unserem Glauben. Wir ärgern uns auch manchmal aus Liebe zu unserem Glauben, glaube ich. Und da ist schon etwas angetickt, was mit Trennungskompetenz und auch dem Geistlichen dahinter zu tun haben könnte. Aber zunächst mal deine Kompetenz, und die soll auch die Perspektive heute Abend sein, ist deine berufliche Tätigkeit. Du bist Mitarbeiterin an der Uni Potsdam hier. Und dein Schwerpunkt ist inklusive Studiengestaltung, weil du nämlich Studienberaterin dort bist. Das ist ein Team, da kann man auch psychologische Beratung haben, habe ich gelesen, oder auch eine Begleitung, wie man ins Studium einsteigt, wie man so den Studienweg gestaltet. Also du erklärst uns gleich noch, was inklusive Studienberatung ist, aber nicht nur das bindet dich an die Uni, das könnte ja auch sein. Du bist im Bereich Geschichte, dort frühe Neuzeit, mit einer Dissertation befasst. Und die ist wirklich sehr interessant. Wir haben ab und zu schon Kostproben in Bildungszusammenhängen von dir bekommen können. Der Titel der Dissertation ist Herrschaftsalltag und Herrschaftsverständnis von brandenburgischen Kurfürstinnen im 16. und 17. Jahrhundert. Und das wäre dann Trennungskompetenz Teil 2 mal irgendwann. Diese Frauen sind erstaunlich autonom, haben häufig das Backing ihrer Familien und können damit interessant argumentieren und Entscheidungen zu ihren Gunsten beeinflussen. Das kann man schon mal sagen. Ja, heute aber soll es darum gehen, was Trennungskompetenz im Kontext der Studienberatung sein könnte. Und wir haben uns dann überlegt, mit der Perspektive katholisch, dass wir auch noch mal dahin gucken, wo katholisch des Anfangs, damit aber auch letztlich evangelisch, so eine Urkunde hätte, nämlich ins Biblische hinein. Theologisch ist es ja die Ur-Kunde des Glaubens, und da würden wir unterstellen, und wir haben es auch eben schon mal so ein bisschen miteinander ausgetauscht, dass man da sinnvolle Anleitungen in diesen manchmal etwas erratisch wirkenden Geschichten ableiten kann. Und ich spoilere das schon mal, wir haben uns Lukas 15 ausgesucht, und das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn, oder heute auch manchmal etwas lichtvoller das Gleichnis vom barmherzigen Vater genannt. Und wir wollen da mal drauf gucken. Ja, aber jetzt erstmal, Ulrike, es geht drum, wie gesagt, Trennungskompetenz in der Studienberatung. Ich sage dann gleich nur was zur geistlichen Tugend, aber was ist eine Trennungskompetenz?
Ja, Trennungskompetenz ist was, was wir alle womöglich brauchen, und das bei uns Menschen unterschiedlich ausgeprägt ist. Und es meint im Prinzip, dass ich in der Lage bin, angemessen mit Veränderungen umzugehen, die ich entweder selbst initiiert habe oder die mir manchmal möglicherweise auch nicht ganz freiwillig auferlegt wurden. Und wenn ich das beschreibe mit dem Wort, das ist die Kompetenz, angemessen mit etwas umzugehen, dann merkt man schon, das ist jetzt keine objektive Kategorie. Weil was angemessen ist, liegt immer so ein bisschen im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Gerade wenn verschiedene Personen an Trennungen beteiligt sind, kann das Gefühl oder das Gespür für Angemessenheit sehr unterschiedlich ausfallen bei den verschiedenen Beteiligten. Genau, das kann unterschiedlich wahrgenommen werden. Und in der Studienberatung arbeiten wir viel systemisch und da würden wir immer sagen, dass es ja nur ein Problem gibt, wenn der Leidensdruck wirklich da ist und ein Veränderungswille da ist. Und es gibt Menschen, die gut durchs Leben kommen mit einer Art, sich zu trennen, die andere durchaus problematisch finden würden. Aber die kriegen das entweder nicht gefeedbackt oder die haben damit einfach Erfolg. Mhm. Und dann ist das auch in Ordnung. Oder das kann man auch vielleicht akzeptieren, dass das so ist. Genau. Aber an sich könnte man vielleicht nochmal, wenn man auf das Wort trennen zurückgeht, ne, sagen, also da steckt ja Trennen drin. Trennen ist etwas, was manchmal vielleicht in so einer ersten Reaktion was Negatives auslöst, weil es ja was erstmal mit Verlust assoziiert ist, möglicherweise mit Schmerz, mit irgendwas loslassen, was vielleicht doch nicht so vielleicht angenehm ist. Wenn man in so Boulevardzeitungen guckt, ne, dann ist es häufig hier, die Gabi hat sich von der Inge getrennt oder Klaus und wer auch immer sind nicht mehr zusammen. Dann hat das ja manchmal auch diese Assoziation von gescheitert sein, also gerade im Kontext zwischenmenschlicher Beziehung. Und dann gibt es wieder andere Kontexte, wo Trennungen als was Reguläres dargestellt werden oder gesagt wird, ja, folgender Verein hat sich von folgendem Spieler, folgender Managerin oder folgende Firma hat sich von irgendjemandem getrennt. Und dann ist es eher was, was entweder eine Zeitlichkeit hat, das macht man so im Abstand von 2 Jahren, da geht man zu einem anderen Verein oder da stimmten Werte nicht mehr überein und man ging auseinander. So. Und, aber beide Varianten haben erstmal so das Moment, dass man nach außen hin darstellen möchte, dass die Trennung in gegenseitigem Einvernehmen ist. Das suggeriert dann so Harmonie, ja? Und sagt, wir haben das alles wie erwachsene Menschen gelöst, gar kein Problem. Was man hinter der Nachricht natürlich nicht erfährt, sind diese ganzen Prozesse, die im Hintergrund gelaufen sind, die vielleicht schmerzlich waren, die vielleicht mühsam waren. Natürlich ist auf dieses Moment enthalten, dass wir uns selbst gegenüber in so Trennungssituationen gerne auch suggerieren, dass das alles schon so seine Richtigkeit hat. Brauchen wir, um vielleicht überhaupt losgehen zu können und uns trennen zu können. Braucht man aber auch manchmal, um nicht hingucken zu müssen, dass man vielleicht an bestimmten Stellen sich nicht ganz sauber getrennt hat, möglicherweise. Oder nicht sozialverträglich, vielleicht auch das.
Vielleicht ist das schon ein Moment, so diese erste Aufschließung von Trennung in dieser Erlebnisambivalenz, weil ich tue es ja, wenn ich richtig zugehört habe, weil ich manchmal das auch vom Leben oktroyiert kriege und damit auch einen Regieverlust erleide. Das macht allein schon Unlust. Aber ich tue es auch manchmal, weil ich will. Und trotzdem gehe ich da in so ein Land der Unsicherheit. Also vielleicht ist das schon der Punkt, warum wir Trennungskompetenz, Gedankenstrich, eine geistliche Tugend formuliert haben. Weil geistliche Tugenden wollen sich eigentlich Themen stellen, imaginativ, meditierend. Sogar auch in einem Konzept ohne Gott kann man das deuten, aber auch mit Gott, wo man auf jeden Fall mal die Idee hat, dass es Sinn macht, das mal innerlich resonieren zu lassen. Also nicht nur irgendwie vernünftig zu erwägen, das ist auch ein Element von Geistlichkeit, aber da ist noch was mehr. Auch Dinge anzuschauen, wo vielleicht nicht sofort sich Lösungen abzeichnen, und das hast du ja auch schon gesagt, man will schnell dann vielleicht oder auch konstruktiv weitermachen und dann lässt man das Alte, den Rest so ein bisschen liegen und es wäre vielleicht gut, dahin zu schauen. Und eine geistliche Übung würde einfach empfehlen, und das wäre sogar schon eine erste Definition von Gebet in der frühen Zeit der Wüstenmütter und Väter, das Meditari eben, das habe ich schon ein paar Mal in dem Podcast gesagt, es gibt so Refrains von mir, die sage ich immer mal gern, weil ich doch immer wieder begeistert auch vom Potenzial bin. einfach mal zuzulassen, wahrzunehmen, was ist, wenn das so trivial wäre, hätte Coaching, Psychologie und sonst überhaupt nicht so viel Konjunktur. Das ist schwierig, weil eben ambivalente Gefühle vorkommen und auch Desorientierung deutlich mehr vor Augen auftaucht, wie wenn ich sofort im nächsten Vektor alles plane und den Rest hinter mir lasse. Und dein Versprechen, glaube ich, der Begleitung wäre ja auch, oder euers als Team, das Hinschauen auch helfen kann, wirklich Reifung, Wachstum, was auch immer das bedeutet, das sagst du, dann vielleicht noch auch zu ermöglichen, anstatt fluchtartige Wiederholungen irgendwie zu tun. Ne? Genau, und Trennungskompetenz, ein Thema der Studienberatung, man denkt jetzt erstmal, die kommen da an, die heute modularisiert, ist alles klar. Früher konnte man vielleicht viel erfolgreicher im großen Studium vor sich hin prokrastinieren, vornehm ausgedrückt, also einfach die Zeit schinden und nicht zielführend studieren, alles Mögliche machen. Aber was ist da so eure Erfahrung? Das hast du so ein bisschen zusammengetragen im Vorgespräch auch schon, was da so kommt.
Ja, stimmt, das klingt erstmal so, als wäre das fernab von Studium, weil im Rückblick haben ja ganz viele Menschen auch ihr Studium als ganz positive Zeit in Erinnerung oder verklären es im Rückblick. Aber es ist an sich erstmal eine Phase von ganz vielen Übergängen. Also ich habe unterschiedliche Übergänge. Es ist nicht nur, ich fange was Neues an, sondern davor steht ja das, ich muss ich weiß nicht, wie viele tausend Studiengänge es allein in diesem Land gibt, ja, ich muss irgendeine Entscheidung für einen finden. Möglicherweise bekomme ich den nicht, ja, den ich haben will, den Studiengang, oder nicht die Kombination, die ich haben möchte. Ich habe Übergänge zwischen dem Bachelor und dem Master, dann später habe ich einen Übergang zwischen dem Master ins Berufsleben, ja, also es sind ganz viele Übergänge, die zwangsläufig Veränderungen mit sich bringen, die gestaltet werden müssen oder wollen. Dann gibt es noch ganz viele Sachen auf der Beziehungsebene, die stattfinden. Zum Beispiel muss ich mich von meinen Eltern ein Stück weit möglicherweise lösen, von Geschwistern, von Beziehungen, die ich zum Beispiel in meiner alten Heimatstadt habe. Oder wenn ich den Ort gar nicht verlasse, kommt es ja trotzdem dazu, dass ich möglicherweise durch dieses Studium die Inhalte, die ich dort konsumiere, an denen ich partizipiere, was auch immer, trotzdem eine Trennung zwischen mir und meiner Herkunftsfamilie, die tut sich manchmal auf, weil ich in andere Welten eintauche, weil ich mich verändere, weil ich anders werde. Und auch mit dieser Ambivalenz umzugehen, heißt das Kontaktabbruch, die verstehen mich gar nicht mehr. Oder heißt das, wie kann ich in Kontakt mit meinen Eltern bleiben? Oder zum Beispiel, oder Eltern hatten andere Vorstellungen von der Zukunft ihrer Sprosslinge und die entscheiden sich halt doch für Philosophie, ne? Und nicht für Wirtschaftsinformatik.
Genau, wir haben schon gespottet, weil ich ja auch Philosophie studiert habe, das früher immer hieß, okay, dann Taxi fahren.
Genau,
ja, genau, die brotlose Kunst irgendwie. Ja. Mir fiel jetzt gerade ein, dass ein Jesuit ein ganz erfolgreiches Buch geschrieben hat, Michael Bord in München, der ein Institut für Philosophie und Leadership hat. Der hat daraus ein ziemlich erfolgreiches Business für Führungskräftetraining von mittelständischen Unternehmen gemacht. Und dieses Buch heißt, glaube ich, hoffe, zitiere es korrekt, die Kunst, die Eltern oder meine Eltern zu enttäuschen. Und ja, er macht daraus den Punkt zu sagen, man denkt, man wäre so frei, aber so trivial ist es nicht. In neuen Settings, neuen Umständen, wie so ein Studium anfangen, merke ich erst, was ich so mit der Muttermilch, und wir wollen auch die Väter nicht vergessen und alle anderen, so eingesogen habe und wie es gar nicht so trivial ist, so rauszukriegen, was ich will. Übrigens kommen da auch Leute bei euch vorbei, die gar nicht so sicher sind, ob sie das, was sie jetzt nur angefangen haben zu studieren, auch wollen. Also das ist ja auch, wenn ich ein Studium wähle, häufig ein Thema, was will ich denn nur eigentlich in dieser wahnsinnigen Fülle? Was passt? Was kann ich auch durchhalten? Erwarte ich das Richtige hinter dem Titel? Kommt das auch nochmal vor, so im Verlauf?
Unbedingt. Also das ist ein ganz häufiges Thema, was wir haben. Gerade ist witzigerweise auch gerade an der Zeit. Also wir sind ja gegen Ende des Wintersemesters jetzt gerade bei uns in der Studienperiode. Und die Anfragen zum Thema Studiengangswechsel oder Hochschulwechsel sind in der Zeit besonders hoch. Also, dass die ersten Zweifel aufkommen. Ich hatte da eine andere Vorstellung. Möglicherweise habe ich mich vertan in meiner Wahl. Muss ich das jetzt durchziehen oder gibt es eine Möglichkeit des Wechsels? Und das heißt natürlich, ich muss bewusst mich entscheiden gegen das andere. Ne? Da habe ich dann die Erfahrung gemacht, das ist es nicht. Und ich muss aber dann, wenn ich sage, ich will in dem Systemstudium bleiben, überlegen, was wird es denn dann? Ja? Also da ist Trennen und Neuorientierung dann auch gleichzeitig in dieser Phase. Insofern ist es für uns immer präsent. Ich persönlich in meiner Beratung arbeite ja viel mit Studierenden mit chronischer Erkrankung oder einer Form von Behinderung. Und da heißt es manchmal, sich sehr radikal gezwungenermaßen von der Vorstellung verabschieden zu müssen, dass ich so studieren kann wie alle anderen. Also, dass ich das in der gleichen Geschwindigkeit zum Beispiel schaffe, dass ich die gleichen Ressourcen dafür zur Verfügung hätte. Und da bedeutet Begleitung in der Trennungskompetenz dann eher, ne, zu sagen, ich schaue auf mich, ich bleibe bei mir, was ist mein Ziel? Und was kann ich vielleicht lernen zu akzeptieren, was ich bisher noch nicht akzeptiert habe?
So. Ja, spannend, weil ich könnte mir ja vorstellen, dass das auch, wenn du da mit diesen jungen Menschen im Gespräch bist, dass vielleicht eine Trennungserfahrung auch ist, wie sehr ich an vorgegebenen kompetitiven Mustern einen Studiengang in der optimalen Zeit X und dass ich das gerade von mir erwarte, es kann ja auch sein, so ein Überkompensieren, es ist gar nicht so leicht, sehr wahrscheinlich einen stimmigen, engagierten, eigenen Rhythmus zu finden. Das stimmt auch sicher für Menschen ohne Behinderung, aber umso mehr vielleicht auch da, ne, zu merken, Mensch, ich messe mich an anderen, wo ich aber ganz andere Voraussetzungen habe. Und so stelle ich mir das vor, dass ich so in eine tiefere Akzeptanz komme irgendwie, dass ich das...
Genau, also wir versuchen an der Stelle immer nicht zu betonen, dass das jetzt irgendwie defizitär wäre.
Oh, das ist Ebilismus, ne? Ja. Das habe ich ja neulich. Kannst du das gescheit erklären? Das wäre jetzt gut, weil dein Schwerpunkt heißt ja inklusive Studiengestaltung.
Genau. Also wir versuchen uns eher an einem Ansatz, dass wir sagen, wir haben eine sehr heterogene Studierendenschaft immer. Also dass Studierende homogen wären, ist per se eine Konstruktion, vor allem in den letzten Jahrzehnten hat sich Hochschulen haben sich so verändert, auch von der manchmal von den Zugangsvoraussetzungen und von dem, wer da kommen darf und kommt und sich interessiert. Und das heißt per se, dass wir haben Menschen, die entscheiden sich mit 57 nochmal für ein Studium, ja, oder auch nochmal weiter in der vorderen Mitte des Lebens, ja, oder sind ganz junge Menschen. Wir haben Juniorstudierende bei uns, die sind manchmal 15, 16, ja, und schon allein dadurch ist es unterschiedlich. Und alle kommen mit unterschiedlichen Erfahrungen, Erwartungen und oder Hintergründen. Und ich kann natürlich so tun, als wären alle Menschen, die in meiner Lehrveranstaltung sitzen, auf einer Ebene, sind sie aber real nicht. Und ich kann unterschiedliche Kriterien aufmachen, an denen ich mich festhänge. Ne? Also ich kann irgendwie unterstellen, Männer seien weniger intelligent, oder ich kann sagen, dass alte Leute nicht mehr so schnell lernen, ja, oder ich kann sagen, dass die mit dem Migrationshintergrund ganz besonders interkulturell breit aufgestellt sind. Also das sind ja immer Zuschreibungen, die ich mache, oder ich kann eben behinderten Menschen oder Menschen mit chronischen Erkrankungen unterstellen, dass die nicht ganz so leistungsfähig sind. So faktisch ist es aber nicht so, weil wir meistens nicht nur einer Kategorie angehören. Die meisten Menschen mit einer Behinderung ordnen sich auch irgendeinem Geschlecht zu oder halt auch nicht, ja. Und wir haben quasi unterschiedliche Kategorien, in die wir alle fallen und die unser Lernen und Leben einfach beeinflussen, ja. Ja. Und insofern ist das eine künstlich geschaffene Kategorie, zu sagen, der Mensch ist beeinträchtigt oder was auch immer. Wir schaffen die, um arbeiten zu können, manchmal Gelder zu akquirieren. Genau. Aber wir versuchen die Menschen nicht so zu sehen, sondern zu sagen, die haben jede Person, die zum Studium kommt, bringt bestimmte Ressourcen mit.
So, ja, lehrreich für mich, weil ich glaube, ich komme aus einer Welt, wo ich diese Konstruktion durchaus reproduziert habe. Ich gehöre nämlich in die Gruppe, dass ich mit 53 ja auch nochmal ein Studium angefangen habe, ein Promotionsstudium, wo ich, und das wäre dann auch gleich meine nächste Frage, dachte, ach, eine Idee habe ich, das mache ich dann schon mal irgendwie. Dann war das ein richtiger Studiengang, wo man auch Diverses liefern musste. Und ich würde sagen, vieles, was sich nicht angenehm angefühlt hat, war hilfreich. Aber ich war durchaus für mich unter so einem Druck, dass ich dachte, 3 Jahre. Und das stand eigentlich nirgendwo geschrieben. Aber ja, also so, wo, wenn du mir jetzt das nochmal so schilderst, der Kategorienvielfalt und doch so einem authentischen an eine Sache rangehen, habe ich sicher mehr Stereotypen da auch reproduziert und habe da so mein Lehrgeld auch bezahlt. Also von daher finde ich das schon mal sehr hilfreich. Was ist denn eigentlich, wenn jemand kommt und vielleicht auch Unsicherheiten hat, vielleicht schon ein Frust, ist nicht das richtige Studium und so. Und wenn da der Wunsch so da ist, jetzt aber das Optimum zu treffen, wie geht ihr denn da um? Weil das ist ja, kann man ja für einen anderen kaum sagen, aber was wäre denn da so eine stimmige Begleitung eurerseits?
Das kommt so ein bisschen drauf an, wie die Situation wirklich ist, ne? Also manchmal hängt es tatsächlich von externen Faktoren ab. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand in irgendeinem Studiengang ist und sich nach dem 4. Semester entscheidet, irgendwie nochmal was wechseln zu wollen, dann sind die Möglichkeiten, wenn die Person BAföG-Empfängerin ist, begrenzt, ja? Also weil dann Studium nicht mehr so finanziert wird oder die Förderung nicht mehr damit einhergeht, ja? An anderen Punkten, wenn das freier ist, ne? Also wenn es jetzt nicht von Finanzierung abhängt, könnte man nochmal mit der Person insgesamt gucken. Was war denn mal die Ursprungsidee, genau das zu wählen? Ja? Warum bin ich mal mit diesem Ziel losgegangen? Was war eine gute Idee? Und dann kommt man sowas um die Ecke. Ich war schon immer gut in Mathe, ja? Deswegen fühle ich mich verpflichtet, Mathe zu machen. So. Oder bei einigen Leuten ist ganz klar die Antwort, mein NC war nicht gut genug, es ist Mathe geworden, es ist nämlich zulassungsfrei. Ja? Und eigentlich wollte ich Psychologie. Ja? Und das sind manchmal Entscheidungskategorien, die wir manchmal nicht auflösen können. Ne? Also so ein schlechter NC lässt sich ganz lange nicht irgendwie aushebeln. So, ne? Dann kann ich nur damit arbeiten. Was wollen Sie? Gibt es Alternativen? Komme ich da am nächsten ran? Aber manchmal ist es auch ganz easy auf der Ebene, dass Leute sagen, mir ist das hier in diesem Studiengang viel zu frei und unorganisiert. Ich brauche was anderes. Ja? So, und dann kann man auch sagen, ja gut, schauen Sie sich doch gerne mal im Angebot zum Beispiel von Fachhochschulen um. Da ist es halt oft einfach strukturierter, kleiner. Ja? Also da versuchen wir schon, die Bedürfnisse anzugucken, die die Person hat, so, oder was sie von ihrem Studium erwartet. Und manche können wir auch einfach nicht erfüllen. Mhm. Muss man dann sagen, das ist schön, dass sie sich das wünschen, können sie machen, aber hier gibt es das leider nicht.
Ich höre da raus, dass da eine Trennungskompetenz vermittelt wird, von Optimalpaketen abzurücken, das zu bewahren, was mal eine gute Motivation war, und dann an die wirklichen Möglichkeiten anzupassen, ja, und ja. So, ne, approximativ da irgendwie vorzugehen. Du hast hier, als du so im Vorgespräch auch ein bisschen beschrieben hast, wie vielfältig das Zusammenspiel von äußeren und inneren Bedingungen ist, hast du eine Gleichung aufgestellt, die ich interessant finde, nochmal von dir kommentieren zu lassen. Gering ausgeprägte Trennungskompetenz, schreibst du hier, zeigt sich beispielsweise im lange oder übermäßigen Anhänglichsein, Zögern, Rückversichern, Aussitzen. Für jedes Verhalten gibt es gute Gründe, und für mich so ein Zielsatz dann noch ist es, Trennungskompetenz braucht Bindungskompetenz. Dann scheint man ja irgendwie aus eurer Erfahrung oder deiner nicht so viel aussitzen zu müssen, muss weniger zögern. Wie geht denn das zusammen?
Also das mit dem Zögern kann total sinnvoll sein, ne? Also oft ist das ein klassisches Anliegen in der Studienberatung wäre zum Beispiel, dass jemand eine Schreibblockade in der Abschlussarbeit hat. Und man denkt, alle möglichen Schreibtechniken haben wir ausprobiert, das Thema steht, es ist eigentlich alles klar, aber die Person fängt nicht an oder tut es einfach nicht. Und wenn man dann ins Gespräch kommt, stellt sich oft raus, es ist nicht klar, was danach kommt. So, und ich gehe nicht mit vollem Tempo auf den Abgrund zu, wenn ich nicht weiß, was danach kommt. Ne? So, und da würde ich sagen, das ist ein das ist ein Sicherheitsbedürfnis, was befriedigt werden muss möglicherweise. Ne? Dass ich sage, das ist mein persönliches Sicherheitsbedürfnis. Ich kann erst losgehen, wenn ich eine Ahnung habe, was da hinkommt. Das ist ein wichtiger Hinweis, diese Blockade dann an der Stelle. Wir haben aber auch Personen, die, wo dahinter steht, die möchten gar nicht aus der Phase raus. Ne? Also das Studium möge bitte nie enden, weil alles andere, was dahinter kommt, also das Leben danach, ist mit sowas von unangenehmen Assoziationen von Erwachsenwerden konnotiert, dass das höchst unattraktiv ist, überhaupt sich dahin zu bewegen. Ne? Und dann kann ich in so eine Art Regression fallen, in so ein kindliches Verhalten. Ich gehe noch mal ganz viel auf wilde Hochschulpartys und bin dann auch nicht mehr sensibel dafür, dass ich möglicherweise dann da auch schon der deutlich Älteste unter den ganzen 19-Jährigen bin oder sowas, ne? Also wo man dann, wo Leute von außen manchmal sagen, oh, das ist schon fast peinlich oder unangenehm, ja, dieses sich anbiedern oder so verkrampft in einer Phase fest, an einer Phase festhalten wollen, ne? Dann merkt man so, da wäre es jetzt Zeit, rüberzugehen.
Zum Geburtsvorgang in einen nächsten Raum irgendwie. Das gibt mir nochmal die Gelegenheit, vielleicht ganz kurz. Es ist ja ein Podcast, der versucht, eben Erfahrungen, die ohne Religion und Transzendenz gemacht werden, mit solchen in Beziehung zu setzen, vielleicht auch so eine existenzielle Schnittmenge zu bilden mit religiösen Erfahrungen. Und ich finde, eine spannende Idee ist doch, deine Gleichung hier, Trennungskompetenz braucht Bindungskompetenz, die Rede vom Gottvertrauen, dieses Gehaltensein in Gott, dieses Wiederentdecken mit dem Konzil des Ersten Testaments, des jüdischen Gottesbegriff, Gott, Rachum, gleiche Wortwurzel wie Gebärmutter, der Raum, der dich hält, als so ein Versprechen, das Unbillen, Stress und Ambiguitätssituationen besser zu meistern wären in dem Grundgefühl. Jetzt muss man fragen, gibt es dann für Leute, die sich nicht religiös verorten, nicht? Und deshalb mag ich einfach die Arbeit von Donald Winnicott so gern und möchte sie nochmal anbringen, dass er als eigentlich religiös erzogener Mensch das in seiner Lehranalyse verloren hat, aber mit Blick auf Kinder von Holocaust-SurvivorInnen erstaunt war, wie im positiven Sinne vertrauensselig die mit ihren traumatischen Bildelementen umgegangen sind. Und er sagt, es gibt eine Urintuition des Gehaltenseins in diesem Kosmos. Das kann ich nicht mehr herleiten, wenn es sowas wie Gott vielleicht nicht gäbe, aber das gibt es und das muss ich stark machen, auch wenn ich es gar nicht unbedingt erklären kann. Erklären kann ich, wie viel Bindungsängste Menschen nämlich haben im Übergang, ja, und wie viel Krise oft an kleinen Dingen, wie du es eben auch beschrieben hast. Ich schreibe die Arbeit nicht, weil ich will überhaupt nicht mich exmatrikulieren und so habe ich dann irgendwie einen scheinbaren Sachgrund. Ich schaffe mir Anlässe, um dem Grund nicht in die Augen zu schauen, der die geistliche Übung dann irgendwie brächte, ne? Okay. Du hast hier noch so eine schöne Formulierung. Wir haben hier so ein kleines Skript, das ist sicher schon hier jetzt durchgedrungen. Sich trennen können ist notwendig, weil Punkt, Punkt, Punkt. Da hast du so drei Kriterien gefunden, die uns vielleicht dann zu dem biblischen Blick nochmal hinführen könnten.
Lass mich vielleicht kurz nochmal was zu der Bindung sagen. Sich trennen können heißt ja, jetzt auf der zwischenmenschlichen Ebene mache ich ja erste Bindungserfahrungen mit in der Regel Eltern, ja, und auch die ersten Trennungserfahrungen mit diesen nahen, frühen Bindungspersonen. Und es macht halt einen Unterschied, ob ich die Erfahrung gemacht habe, dass jemand, wenn ich in meine erste Autonomie gehe, ja, von wegen ich laufe los oder ich entdecke im Krabbeln was auch immer was und ich bekomme Applaus und jemand sagt, das ist gut, dass du dich hier wegbewegst und dass du das ausprobierst. Oder ob jemand zögerlich, ängstlich daneben steht und immer sagt, ah, mach's nicht, du könntest dich verletzen. Ne? Also, und da gibt es in so einer Kindheit eine ganze Menge Anlässe, wo man gefeedbackt kriegt, ob das sich entfernen okay ist oder ob es nicht okay ist. Und das prägt uns massiv später, ne? Und das sind manchmal Dinge, die nicht mal ausgesprochen sind, sondern die einfach nur unterbewusst. Und da sind kleine Menschen ganz sensibel dafür und die können das ganz gut lesen, ja, was da stattfindet, ob ihnen das zugetraut wird oder nicht, ja. Und wir brauchen unbedingt ganz früh dieses Feedback, ob mir das zugetraut wird oder nicht, weil ich das mir selbst noch nicht geben kann als kleines Kind so. Und im Studium lernen junge erwachsene Menschen überhaupt manchmal erst, sich das selber zu geben und ein Stück weit unabhängig zu werden von den Personen, die daneben stehen und denken, ach, hier wird's das Kind schaffen. Ne? So. Und das ist ein harter Weg. Und die, die immer schon Applaus bekommen haben für jeden selbstständigen Schritt, denen fällt es oft leichter. Ne? Das ist es.
Also das glaube ich gerne. Ich meine, das ist auch so ein Teil, der im Podcast hier öfter mal kommt. Aber es gibt ja eine These, die nicht nur der Winnicott hat, sondern auch Daniel Stern, Melanie Klein und andere EntwicklungspsychologInnen, die sagen, unser ganzes Krisenverhalten ist eine Reaktivierung der Ambivalenzkrise. Das wäre vom Hungerschrei zu einer Spielfähigkeit im Babyjahr. Aber das iteriert sich natürlich auch in der Kleinkindphase, genauso wie du es beschreibst. Und von daher kann das ein wichtiger Schlüssel sein, um überhaupt rauszufinden, wie meine Trennungsgrundbefindlichkeit genau von dem ist, bestärkt zu sein, Mensch, es wird schon gut gehen, oder ach du lieber Gott, pass bloß auf. Ne? Also ja.
Also im Prinzip spielen wir dieselbe Sache immer auf anderen Leveln durch. Genau. Also die Entwicklungsaufgabe bleibt also im Grunde bestehen und wird nur auf andere Schwierigkeitsebenen gehoben, möglicherweise.
Bevor wir das verlieren, würdest du sagen, aus deiner Beratungserfahrung, können wir vom Verzagtsein von einem Kleinkind, was keinen Applaus, keine Bestätigung, sondern eher sorgenvolle Gesichtszüge bekommen hat, können wir uns da qualitativ weiterentwickeln? Können wir Transformationen da schaffen? Können wir Vertrauen lernen?
Ich glaube, dass das in gewissem Maße möglich ist, dass man das kann durch, also man kann bestimmte Anteile nachholen. Ich glaube aber, dass manche Zeitfenster einmalig sind für bestimmte Dinge, also für so ein ganz, ganz tiefes Grundvertrauen und eine ganz selbstsichere Selbstsicherheit. Ich glaube, es gibt Strategien, wie man es vielleicht möglicherweise kompensieren kann, dass es anderen nicht so auffällt.
So. Interessant, ja. Ja. Ich treibe etwas voran. Ja. Genau, ich zitiere das einfach mal. Sich trennen können ist notwendig, weil, du schreibst, menschliche Kapazitäten und Ressourcen sind begrenzt, weil menschliches Dasein auf Entwicklung ausgerichtet ist. Das haben wir, glaube ich, jetzt schon bedacht. Auch die Begrenztheit der Ressourcen, so Studienwechsel, ne? Weil wir früher oder später sterben. Das ist vielleicht auch nochmal eine Chiffre, die Todesangst. Bei lebendigem Leib Tode zu erleben, sind ja eben ja, Krisensorgen, wo man eben nicht die Chance in der Krise spürt, sondern eher das Risiko des haltlosen Fallens irgendwie. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und Verlust. Ne? Also und das Problem ist ja, nicht nur wir sterben früher oder später und müssen uns mit unserer eigenen Endlichkeit befassen, sondern wir wissen auch um die Sterblichkeit der anderen Person und wissen, dass Möglichkeiten manchmal begrenzt sind. Ne? Und dass ich möglicherweise, ne, wenn ich jetzt meine Großmutter nicht besuche, ja, dann war es das vielleicht, ne, das letzte Mal oder sowas. Auch so eine Trennung, die ich absehen kann, aber auf die ich mich irgendwie einstellen möchte, kann, will, was auch immer. Ich kann sie natürlich auch komplett ausblenden, auch eine Möglichkeit von vielen.
Ja, und sehr wahrscheinlich auch Studium hat ja, ich kann mich erinnern, bei mir in meinem Grundstudium habe ich so gedacht, jetzt studiere ich erstmal. Das kam mir vor so wie jahrelang und das war auch so ein geschlossener Kosmos. Dann aber auch so eine Perspektivischkeit zu halten, dass es auch noch anderes gibt, eine Herkunftsfamilie. Ich brauche sie nicht mehr so, aber vielleicht brauchen sie mich, weil ja, also das so langsam auch so mit empathischen Augen vielleicht schauen zu lernen. Ich denke, das könnte uns vielleicht zu unserem biblischen Stoff überleiten. Wir hatten uns Lukas 15 eben jene Geschichte vom verlorenen Sohn ausgesucht und ich fürchte, gleich wird die Zeit nicht mehr reichen. Deshalb möchte ich vielleicht kurz einflechten. Der Erzähler ist ja laut Lukas Jesus, der Mensch, der Hausbauer war, in den Fußstapfen seines Vaters, sich davon getrennt hat, um Prophet zu werden und an eine andere Tradition seiner Kultur, seines Volkes angeknüpft hat, um sich durchaus um geistliche Vertiefung und aber auch politische Gerechtigkeit zu bemühen. Und da gehören so Lehrgeschichten mit rein. Und was ich interessant finde, ich habe die Professur für Religionspädagogik und das Thema der Positionalität wird da ja gehypt. Also wie bin ich denn selber verfasst, um Konzepte der Religionskommunikation jetzt an den Mann und die Frau zu bringen? Bei uns erstmal die Studierenden, dann aber die an SchülerInnen oder auch Leute in Gemeinde. Jedenfalls die Positionalität sagt irgendwas über mich selbst, über meine eigene Verletzlichkeit und damit auch über meine Lernfähigkeit aus. Und deshalb bin ich sehr happy, dass in diesem bei zwei Evangelisten Jesus als Lehrender, auch als Lernender dargestellt wird. Und weil wir die Geschichte nicht aufnehmen, will ich es nur kurz sagen. Hannah Arendt hat Unlearning als eine große Bindungsfähigkeit, also die Kunst, etwas zu verlernen, beschrieben in einem kleinen Büchlein. Und Jesus ist einer, der als jüdischer Mensch erstmal seine eigenen Leute ein bisschen authentischer irgendwie, ich sag's jetzt mal salopp, auf Vordermann bringen will. Aber eine Syrophönizierin kann überbitten, ihm klar machen, dass diese Sache so clever ist mit der Nächsten- und Feindesliebe, dass sie sehr wahrscheinlich universale Gültigkeit hat. Und das lernt er von ihr, obwohl er erst sagte, nee, ich bin für dich gar nicht zuständig. Und das, finde ich, ist doch eigentlich sehr schön, dass ein Lehrender, der so lernt, scheinbar der Erzähler dieser Lehrgeschichte ist. Und du hast gesagt, für dich ist sie interessant, weil sie Grundmenschliches anspielt. Das ist ja eine Drei-Männer-Geschichte, ein Vater mit zwei Söhnen. Und sie dürfte vermutlich bekannt sein, aber wir wollten doch noch mal mit der Story so ein bisschen einsteigen, dass hier der jüngere Sohn Weltsehnsucht hat, Entwicklungssehnsucht, sagt, gib mir mein Erbteil. Und zack, es passiert und er zieht in die Fremde und es geht eine Weile gut. Es wird geschildert, in Saus und Braus lebt er und dann geht es eben schief, als das Geld zu Ende ist. Zeigt sich die Freundschaft als gekaufte, wo eben keine Solidarität, keine Wechselseitigkeit da ist, also eigentlich als eine falsche Freundschaft. Und so kommt er zu dem Schweinehirten, wo er eben das Schweinefutter noch nicht mal haben darf. Tiefer kann man nicht sinken. Und du hast gesagt, es ist eigentlich eine hilfreiche Geschichte im Beratungskontext, im Universitären, weil sie ein guter Spiegel ist. Und ich weiß nicht, ob du die Spiegelmomente so bei dem Auftakt schon mal ein bisschen aufnehmen willst.
Ja, das kann ich gerne machen. Ich hatte gerade noch den Gedanken, Annette, als du sagtest, Jesus erzählt diese Geschichte. Mit welchem Sohn würde sich Jesus aus der Geschichte möglicherweise assoziieren? Genau. Das wäre auch interessant. Werden wir vermutlich nicht beantworten können, aber vielleicht ahnen wir es. Ich finde, dass das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder vom barmherzigen Vater, es ist eine Drei-Männer-Geschichte. Ich glaube aber, dass sie universell möglicherweise funktioniert. Also wir können uns auch eine Mutter vorstellen, wir können uns Töchter vorstellen, wir können uns gemischt geschlechtliche oder außergeschlechtliche Konstellationen vorstellen, wenn wir das möchten. Aber die Grundkonstellation ist eine Elternfigur. Hat zwei sehr unterschiedliche Kinder und das eine Kind zieht los und das passiert manchmal, dass Kinder aus Nordrhein-Westfalen in den wilden Osten ziehen und in Potsdam studieren wollen so eine Aufbruchssehnsucht haben und möglicherweise nicht so sich rückversichert haben, ob alle zu Hause das für eine richtig gute Idee halten, was ich da studieren möchte, sondern einen starken Eigenantrieb haben oder eine Neugier oder einfach nur eine große Abgrenzungsbedürftigkeit und sagen, ist mir egal, was ich mache, ich gehe erstmal hier weg und so weit wie möglich weg, ja. Also ich bleibe nicht in Osnabrück oder so oder gehe nach Köln, also irgendwas in der Nähe, sondern ich gehe erstmal weit weg, ja. Und trete vielleicht auch fordernd auf und sage, also ihr Eltern, ihr seid verpflichtet, mir eine Erstausbildung zu finanzieren, gebt mir mal meinen Teil, ja. Und dann kann es sein, dass die Erfahrung mache, Mensch, ich bin da, wo ich bin, das ist erstmal gut, ich komme da möglicherweise gut an, lerne, mache spannende Erfahrungen, ja, bin vielleicht auch ein bisschen entgrenzt, weil vielleicht waren die Grenzen vorher sehr fest und jetzt probiere ich mich erstmal richtig aus. Partys, Drogen, alles, was möglicherweise in das Leben von jungen Menschen manchmal dazugehört oder was sie denken, was dazugehört. Und dann mache ich die Erfahrung, dass möglicherweise irgendwas dabei auf der Strecke bleibt oder das Geld nicht reicht oder ich mich alleine fühle. Ne? Also ich kann unterschiedliche Erfahrungen machen und ich finde, in dem Gleichnis, so wie es beschrieben ist, steckt sehr viel von Erfahrung von Studierenden an der Stelle drin. Bei dem Schweinehirten würde ich denken, viele Studierende machen echt gruselige Jobs, um sich über Wasser zu halten.
Und das ist das Essen ausfahren da auf dem Radl oder ja, sowas, ne? Die wirklich.
Ja, oder die haben einfach Jobs, wo sie permanent Springer sind und gar nicht autonom über ihre Zeit verfügen, weil sie so auf dieses Geld angewiesen sind und immer so ein Anruf kommen kann, komm jetzt zum Arbeiten. Und das heißt immer im Gegenzug, ich muss mich immer gegen das Studium entscheiden an der Stelle oder ich komme da nicht voran. Und es sind zum Teil prekäre Bedingungen, unter denen man durchaus auch mal auf den Gedanken kommen kann, ich breche das hier alles ab, das war eine richtig blöde Entscheidung, hierher zu gehen und ich gehe zurück nach Hause. Und genau, da würde sich der Kreis schließen und ich gebe zu, dass ich möglicherweise dann gescheitert bin in meinem Plan, ja. Und dann ist die Frage, wie werde ich empfangen?
Aber könnte man nicht auch nach Hause gehen, ohne nach Hause zu gehen? Also ich habe jetzt da meinen prekären Job und ich merke, oh, ich bin schon in dem Semester nicht ganz so weit, wie ich es mir dachte und so. Also dieser Schweinehirten-Lock-In-Effekt, das Lebensmittel reicht nicht und alle, die Schweine kriegen sogar besseres Futter als ich oder so. Es ist alles ein bisschen elend, hochfahrend gestartet, aber ich will jetzt nicht nach Hause, ich will nicht nach NRW zurück. Wie komme ich vielleicht dann im übertragenen Sinn nach Hause? Wie ist eure Beratung dann? Wie fasst der dann doch, die Menschen tritt, dass da ein besseres Land, ein Beheimatetsein sich auftun kann? Ne? Also der Jüngere geht ja zurück, also in der Geschichte, und da müssen wir noch kurz auf den Älteren gucken.
Ja. Also wir würden erstmal die Kompetenzen, die schon auf dem Weg gezeigt wurden oder erworben wurden, betonen, dass man ja sagen kann, Mensch, wie toll, der hat diesen Absturz gehabt und dann erkannt, oh, ich muss was tun und in die Verantwortung gehen und Arbeit suchen oder ich muss, das kann hier nicht so bleiben, ich bin am Ende meines Geldes, sage ich mal. Ne? Und da ist ja schon mal eine Kompetenz da, ins Handeln zu kommen und vielleicht auch für die eigene Entscheidung ein Stück weit mehr einzustehen und sie aufrechterhalten zu wollen. Und wir würden vielleicht an dem Punkt gucken mit der Person, wie würde das besser gehen, welche Ressourcen gibt es noch? Ja, oder welchen Modus von ungesunden Verhaltensweisen brauche ich, um mein Freiheitsgefühl weiterhin zu spüren und auf welchen kann ich vielleicht verzichten, um zu sagen, das schafft mehr Sicherheit. Also in der Richtung würden wir arbeiten. Wir würden nicht sagen, lass das Feiern sein.
Genau, und das scheint ja auch selbst hier nicht gesagt zu werden, weil ein Fest, es geht im Zeitraffer dahin. Im Vorgespräch hast du gesagt, es sind ja so Geschichten, wo die emotionale Turbulenz wie ausgespart zu sein scheint, aber man kriegt dann doch mit, dass dieser Vater, der in seiner unbestechlichen, liebenden Souveränität diese Autonomie des Weggehens zugelassen hat, aber scheinbar jeden Tag um diesen Jungen da auch bangt, dass er dann sofort das Festgewand holt und eben sagt, da sind Ressourcen, es gibt vieles. Ich muss nicht Essen ausfahren, ich könnte zum Beispiel einen Hiwi-Job in meinem Fachbereich übernehmen oder ich könnte mich sogar, weil ich es nur noch nicht gemerkt habe, für ein Stipendium bewerben, weil ich vielleicht doch viel besser bin, was weiß ich. Also etwas nachhaltiger mit ein paar Ideen, mehr Lebensmittel, mehr Feierliches mir organisieren, ja, ohne Drogen nehmen zu müssen, die das irgendwie wegpusten, was doch an Härten da ist. Genau, und vielleicht könnten wir noch mal kurz, es ist jetzt wirklich nicht mehr so lange, auch wenn wir nicht sklavisch 45 Minuten machen müssen, der Ältere, der kommt von der Feldarbeit heim und ist fassungslos, dass hier Party für den Taugenichts gemacht wird und er hat doch nie dem Vater widersprochen und er hätte aber nie was bekommen. Und
ja, ne, das ist der vielleicht einen Entwicklungsauftrag verweigert hat in der Annahme, dass er, also ne, dass er sagt, ich bleibe hier und ich erfülle einen bestimmten Auftrag, den hat der Vater vielleicht gar nicht also überhaupt ausgesprochen. Der sagte, ich übernehme hier quasi die Firma letztlich, ne? Und der zieht nicht los, ne? Der verlässt nicht seine Komfortzone, der macht diese Erfahrung in gewisser Weise nicht. Also die Erfahrung des Scheiterns macht er an der Stelle auch nicht. Er möchte alles richtig machen und will sich an Regeln halten. Und das ist aber was, was möglicherweise zu eng ist, um eine wirkliche Entwicklung durchzumachen oder auch sowas wie Resilienz zu entwickeln. Ich würde sagen, der jüngere Sohn in seiner Krise kann ganz viele Mechanismen aktivieren und lernt dazu und macht eine Erfahrung, auch wenn ich da unten im Dreck sitze, geht es irgendwie weiter. Und ich finde, es ist eine wichtige menschliche Erfahrung. Der andere verlässt im Prinzip nicht seine Komfortzone. Ne? Der bleibt in Sicherheit und das macht aber nicht glücklich in dem Sinne, ne? Sondern es macht nörgelig und mürrisch möglicherweise und man bleibt in so einem Vorwurf, weil man sich vielleicht selber so ein Stück weit verleugnet hat und nicht in die experimentelle
Phase. Genau, gar keinen Kontakt zu seiner Sehnsucht irgendwie aufgenommen hat und sich nicht von seinem sicherheitsengen Sicherheitskorsett trennen wollte irgendwie, ne? Das ist es irgendwie, also Leben lernen zwischen ekstatischem Selbstverbrennen und Verantwortung völlig vergeigen und fünf gerade sein lassen und auch Lust und Sehnsucht finden, ist ja doch eine hohe Kunst. Und vielleicht ein Uni-Studium fokussiert bestimmte Kompetenzen, aber Trennungskompetenz, die Bindungskompetenz voraussetzt sehr wahrscheinlich, ich würde jetzt mal sagen, du widersprichst mir, alle Studienkompetenz ist auch dazu gemacht, heimisch sich in diesem Kosmos glücklich irgendwie doch geborgen zu fühlen. Wenn es gut läuft, könnte es ein kleiner Beitrag sein, das Richtige auszubilden, das richtige Selbstwirksamkeitsmaß auf dem richtigen Themenfeld oder so. Ich kann mich erinnern, bei uns waren ja viele Studiengänge auch große Mode. Bei uns haben sich ganz viele, die nicht Jura gemacht haben, in Sozialpädagogik eingeschrieben, um festzustellen, das würde man nicht wirklich wollen. Dann konnte man es aber nochmal ändern. Ich weiß nicht, würdest du dem folgen? Wozu studieren wir? Wozu bilden wir uns? Was ist das Leben?
Na, ich glaube, das Studium hat nochmal viel mit der Suche nach Identität zu tun. Also ein Studium verändert Menschen schon. Also wenn sie es abschließen und sich oder bis zu einem bestimmten Grad durchführen und sich damit identifizieren oder das schaffen, sich damit zu identifizieren oder wirklich aktiv in eine Auseinandersetzung zu gehen, dann verändert das einen Menschen und es verändert auch bestimmte Arten zu denken. Ich bin immer erstaunt im Kontakt mit JuristInnen, weil die ticken manchmal sehr anders von ihrer Denke als ich als Geisteswissenschaftlerin. Und da merke ich schon, dass irgendwann die Denkwege offenbar mal auseinandergegangen sind. Und das, würde ich sagen, ist in meinem Studium passiert oder in deren Studium. Und das ist faszinierend.
Ja, ich habe gerade eine schöne Erfahrung mit Ansgar Hense, der ist Kirchenrechtler und der weitet unseren Horizont auf der Suche, wie man auch Religionsunterricht konfessionell, kooperativ oder gar interreligiös gestalten könnte, dass er sagt, also wenn ihr noch mal ins Recht guckt, seht ihr eigentlich sehr viele Freiräume, die ihr auch kulturell ergreifen müsst und Leute gewinnen müsst für euer Argument. Also da sind Chancen, also sind Überraschungen, wie unterschiedlich man die Welt anschaut, aber auch Ressourcen drin. Wir sind jetzt schon drüber. Ich habe gedacht, ich fühle mich ein bisschen verpflichtet, bei Trennungskompetenz, eine geistliche Tugend, so ein Wort zu etwas zu sagen, was typisch katholisch ist. Junge Menschen, Hochzeitsmessen haben hohe Konjunktur und ist ja auch ein Business und gut ist, wer mehrfach heiratet, der investiert x-mal in irgendwas. Die katholische Kirche steht dafür, dass wer heiratet, dann einen unauflöslichen Bund einginge und das wäre zwar ein eigenes Thema, aber wichtig wäre mir zu sagen, die Unauflöslichkeit könnte einem im guten Sinn bewahren davor, dass man jede Aversion zum Grund nimmt, alles wegzuschmeißen und dann denselben Wiederholungsfehler tätigt, d'accord, aber schon erste Rechtsverordnungen vor der Reformation wissen, dass manchmal was nicht geht, kennen in der Ehe Trennung von Tisch und Bett, kennen, was durch alle Kodizes gegangen ist, 1917, 1983, auch die Eheschließung unter Bedingungen. Wenn ich, da haben wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, mit Gewalt und so heftigem Unvermögen im persönlichen Miteinander konfrontiert bin, dass es fast eine Verpflichtung gibt, sich da auch rauszulösen und Distanz zu suchen. Und dass das so immerhin mit eingepreist ist, gut ist vielleicht, und es ist ja auch ein Lernen, der Schutz der Menschen, zu schnell was wegzuwerfen, kann auch in Kontrolle enden. Und von daher möchte ich nochmal betonen, es ist aus theologischen Gründen sinnvoll, dass die Grundordnung letztes Jahr geändert wurde und dass die privaten Lebensverhältnisse, zumindest in den deutschen Bistümern, kein Grund mehr sind, kirchliche MitarbeiterInnen zu kündigen, auch wenn da was zu Bruch geht, was uns ja auch gute Leute genommen hat. Und ich würde sagen, niemand, der halbwegs integriert lebt, bricht leichtfertig was ab aus den Gründen, die du uns so schön irgendwie dargelegt hast, dass das immer auch die Eröffnung eines neuen Risikos ist und dass wir das eigentlich vielleicht viel besser abwägen, als manches Kontrollorgan irgendwie glaubt. Ulrike, ich bedanke mich sehr für einen für mich lehrreichen Gang, nicht nur zum Ebelismus, sondern auch zu den Dimensionen, wie man unter verschiedenen Bedingungen beraten kann und ohne zu helikoptern. Davon muss man sich ja vielleicht auch in der Beratung trennen, deshalb geht man ja zu
Supervision. Davon sind wir auch nicht ganz frei.
Ja, wenn man so gute Ideen hat, ja. Irgendwie manchmal, ja. Also ganz herzlichen Dank, dass du dir an einem Abendstündchen heute am, was ist denn, der 27., es ist jetzt fast schon 8 Uhr, die Zeit genommen hast. Ich habe es sehr genossen.
Ja, danke. Hat mir viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern, eigentlich wie immer, Annette.
Ja, schön. Trennung verbindet, genau.
Trennung verbindet,
das ist auch Nähe auch Distanz schafft, genau. Das und da toll. Können wir mal weiter anknüpfen. Wir bedanken uns fürs Interesse und wünschen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wiedersehen.